Ein herzliches Willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, sagt Gabi Fröhlich, und ganz herzlich willkommen auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol, die bei dieser Sendung mit dabei sind. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit ist eröffnet, aber parallel dazu läuft bis zum 2. Februar noch das Jahr des geweihten Lebens weiter. Wir nehmen das zum Anlass, weiter über die Berufungen zum gottgeweihten Leben nachzudenken und stellen uns heute eine Frage, die weit über diese besondere Berufung hinausgeht. Die Kunst, Menschen für Gott zu gewinnen, Erfahrungen eines Novizenmeisters, das ist heute unser Thema. Und ich freue mich dafür, Pater Robert Fetsch begrüßen zu können. Er ist Novizenmeister in der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz im Wiener Wald. Herzlich willkommen, Pater Rupert.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Fröhlich.
Pater Rupert, Sie sind Zisterzienser. Die Regel Ihres Ordens geht auf den heiligen Benedikt von Nursia zurück. Wie die Benediktiner sind die Zisterzienser eine Mönchsgemeinschaft. Und die Kunst, Menschen für Gott zu gewinnen, war schon für den heiligen Benedikt Thema, damals im 6. Jahrhundert. Was hat er denn darunter verstanden?
Ja, der heilige Benedikt widmet ein ganzes Kapitel, nämlich das 58. in seiner Regel der Aufnahme neuer Brüder. Und er bestimmt dort einen erfahrenen Bruder, der schon eine gewisse Reife erlangt hat, der diese Eigenschaft besitzen soll, nämlich Menschen für das klösterliche Leben im Letzten für Gott zu gewinnen und der auch bereit ist, sich mit aller Sorgfalt, also mit seiner ganzen Kraft für diese Aufgabe einzusetzen. Wir sehen daran, dass es dem heiligen Benedikt sehr wichtig war, gerade am Anfang einen Menschen, diesen Neuankömmlingen an die Seite zu geben, der versucht, mit seiner ganzen Kraft, mit der ihm von Gott geschenkten Kraft, eben sich für diese Menschen einzusetzen, sie zu begleiten und sie einfach auch für diesen Weg zu gewinnen, ihnen die Freude an dieser Berufung zu vermitteln.
Ist das so ungefähr die Aufgabe, die Sie heute als Novizenmeister auch haben im Orden?
Ja, genau. Also das, was der heilige Benedikt in seiner Regel formuliert, ist so die Umschreibung, wie wir sie heute auch haben und wie sie auch jetzt momentan meine Aufgabe ist und eine sehr umfassende Aufgabe, aber auch eine sehr schöne Aufgabe.
Kommen wir mal kurz zu Ihrer nur persönlichen Geschichte. Sie stammen aus Bayern, sind Jahrgang 1977, mit 20 ins Münchner Priesterseminar eingetreten. Dann sind Sie aber im Jahr 2000 gewechselt in die Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz in der Nähe von Wien und dort noch im selben Jahr in den Orden eingetreten, also eingekleidet worden. 5 Jahre später wurden Sie dann dort auch zum Priester geweiht. Dazwischen lagen einige Jahre, auch noch zwischen heute und damals lagen einige Jahre in Bochum-Stiepel. Dort gibt es auch ein Zisterzienserkloster. Sie waren dort Wallfahrtsrektor, sind inzwischen wieder zurückgekehrt nach Heiligenkreuz und eben als Novizenmeister zuständig für die geistliche Ausbildung und Bildung des Nachwuchses. Vielleicht noch kurz, wie viele Novizen haben Sie eigentlich derzeit in der Abtei?
Ja, man traut sich es fast gar nicht zu sagen. Es sind momentan 8 Novizen, die unserem Kloster geschenkt sind, und ich sage dazu bewusst geschenkt, weil es wirklich ein Geschenk auch für uns ist, dass wir gute Berufungen haben, die zu uns kommen.
Also 8 ist in der heutigen Zeit wirklich eine große Zahl, wenn man weiß, wie wenig auch in Seminaren sind und dass viele Klöster aufgrund von Nachwuchsmangel geschlossen werden in unseren Breiten. Ihre Gemeinschaft wächst dagegen. Sie haben eben gesagt, das ist ein Geschenk, die Gnade. Aber sehen Sie auch Gründe, warum junge Leute dazustoßen? Manchmal ist es ja auch so, wenn ein paar junge Leute kommen, dann fühlen sich auch andere wieder angezogen.
Ja, das ist sicherlich auch mit ein Grund. Mir ist es trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, auch in diesem Zusammenhang, dass jede Berufung, auch jeder Novize, der zu uns kommt, zunächst einmal wirklich aus der Gnade Gottes hervorkommt, diese Berufung. Und das lässt sich jetzt nicht machen. Also wir können keine Berufungen herstellen oder es gibt dafür jetzt kein Rezept. Aber es gibt etwas, was es hilft, dass Berufungen wachsen können. Ja, also wie man Berufungen auch konkret fördern kann. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, wo schon viele sind, da wären es oft noch mehr. Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil von Heiligenkreuz, dass wir hier eine auch junge Gemeinschaft sind. Die alten Mitbrüder sind auch sehr wichtig, aber wir sind eine junge Gemeinschaft, die auch für andere junge Menschen auf der Suche nach Gott anziehend ist. Und wir fördern das auch dadurch, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, also die nach einer Berufung fragen, bei uns mitzuleben, das Kloster von innen her kennenzulernen und Kloster auf Zeit machen können. Also eine Woche ungefähr, das sind so die ersten Schritte meistens auf dem Weg dann zu einem konkreteren Ordensleben dann hin, als jetzt nur die Überlegung, ob ich vielleicht gemeint sein könnte oder so vom Herrn.
Damit sind wir mitten im Thema Menschen für Gott gewinnen. Zunächst, um das tun zu können, auch daran mitwirken zu können, an diesem Heilsplan Gottes für jeden Menschen, dafür muss man, denke ich, zunächst selbst ein für Gott Gewonnener sein. Und darum würde ich Sie jetzt zunächst auch mal kurz nach Ihrer persönlichen Geschichte fragen, weshalb, Pater Rupert, sind Priestertum und auch das Ordensleben für Sie anziehend geworden?
Dass ich heute Zisterzienser bin und noch dazu Novizenmeister in Heiligenkreuz, das hätte ich mir auch nie erträumen lassen. Was ich schon früh in meinem Leben gespürt habe, ist so die Sehnsucht nach Gott, so würde ich es vielleicht nennen. Das kam daher, dass ich auch früh schon zu ministrieren begonnen habe mit der Erstkommunion. Ja? Und dieser Dienst am Altar hat in mir schon eine Begeisterung, ja, auch eine Liebe zur Liturgie und damit auch zu Gott geweckt. Und das war für mich dann, waren so die ersten Fußspuren, möchte ich so sagen, die mir dann den Weg gewiesen haben, auch weitere konkrete Schritte zu unternehmen. Dabei habe ich auch nicht daran gedacht, jetzt in eine Ordensgemeinschaft zu gehen. Also so dieses Hineinwachsen in eine priesterliche Berufung, das war so mein erster Anknüpfungspunkt. Da gab es natürlich auch priesterliche Gestalten in meinem Umfeld, die mir geholfen haben, diesen Weg auch ins Auge zu fassen. Ja? Und so konnte auch gefördert durch meine Eltern, also ich habe jetzt keine Geschwister, das ist auch nochmal vielleicht etwas Besonderes, aber auch durch meine Eltern, die diesen Weg eigentlich immer mitgetragen haben, konnte dann so ein kleines Pflänzchen heranwachsen. Und dann muss man sich irgendwann halt auch entscheiden, was die Berufswahl anlangt, was in dem Fall ja dann eine Wahl der Berufung ist. Und so habe ich mich dann entschieden, zunächst einmal ins Priesterseminar zu gehen. Das war in München, das waren gute Jahre, Anknüpfungspunkte, auch für den Herrn, weil ich glaube, der Herr führt uns Menschen ganz behutsam dahin, wo er uns haben möchte. Und ich glaube, es wäre für mich jetzt irgendwie einfach zu viel gewesen, jetzt auch diese Form einer Ordensberufung zu erfahren. Ja, weil ich habe auch keine Gemeinschaft jetzt so direkt näher gekannt oder wo ich gesagt hätte, das ist jetzt das Anziehendste für mich. Ja, sondern ich kannte die Pfarre und bin von daher auch hineingewachsen. Und die Zeit im Münchner Priesterseminar war für mich auch eine Zeit des Reifens, aber auch des Fragens, wohin denn mein Weg gehen könnte. Ja? Und ja, meine Heimat ist, also die größere Heimat kann man so sagen, ist Fürstenfeldbruck. Da gab es auch mal Zisterzienser, gab eine Zisterzienserabtei bis zur Säkularisation. Und so war mir dieser Orden schon ein bisschen vertraut, jedenfalls aus den Geschichtsbüchern oder von der Geschichte her. Und es hat sich dann eine wunderbare Begegnung auch ergeben, also ein Treffen mit dem Pater Karl, der auch derjenige ist, der durch seine Kontakte nach außen und seine vielen Vortragsreisen auch wirklich Kontakte herstellen kann. Und damals schon, das war 1999. Und so konnte ich dann wirklich auch den Weg nach Heiligenkreuz finden. Ja? Also so führt der Herr ganz konkret. Und dann war mir der Weg gewiesen zu den Zisterziensern. Und dann hat eigentlich erst so die Berufungsgeschichte so richtig begonnen, möchte ich sagen.
Das waren so einzelne Schritte, Ministrant, dann Priesterseminar und dann weiter über Pater Karl Wallner auch nach Heiligenkreuz. Das heißt, Sie haben eben Pater Karl Wallner genannt. Er ist ja auch vielen unseren Hörerinnen und Hörern bekannt durch zahlreiche Sendungen auch und Vorträge, die Radio Horeb oft überträgt, auch Exerzitien. Das scheint so jemand zu sein, der irgendwie an Ihrer Berufung mitgewirkt hat. Das heißt, stehen da manchmal auch wirklich ganz konkrete Menschen mit am Wegrand bei also einem Berufungsweg?
Würde ich schon so sagen. Gott bedient sich dieser Menschen, sind dann wirklich Werkzeuge in seiner Hand. Und in diesem Fall war es wirklich der Pater Karl Wallner, mein Mitbruder eben, der diesen Anstoß gegeben hat, dass ich nach Heiligenkreuz gehe, ja, dass ich mir das mal anschaue, dass ich Lust auf Zeit mache. Und dann muss ich sagen, es ist eigentlich oft so bei uns, wenn ich das jetzt auch selber als Novizmeister so sehe, der Pater Karl ist wirklich derjenige, der so das anstößt, ja, der einen Menschen konkret anspricht. Und dann muss es jemand anders geben, der die Arbeit weiterführt mit den Menschen konkret. Und damals war das unser jetziger Abt. Damals war Pater Maximilian als Prior und dann Novizmeister auch für diese Kluster auf Zeitgäste verantwortlich. Und so war es neben dem Pater Karl, unser jetziger Abt, Abt Maximilian, der damals auch dann als Novizenmeister wirklich mir geholfen hat, diesen Weg weiterzugehen. Ja, den ersten Anstoß, diesen ersten Impuls aufzunehmen, da dran zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren, weil die ersten Schritte sind nicht immer unbedingt leicht, auch wenn man Freude an so einer Berufung empfindet, aber die ersten Schritte brauchen unbedingt eine Begleitung. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese beiden Mitbrüder hatte, den Pater Karl und sie noch habe und unseren jetzigen Herrn Abt, der wirklich dieses zarte Pflänzchen auch begleitet hat und beschützt hat, ja, dieser Berufung.
Wenn das jetzt so war bei Ihnen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das auch bei anderen Menschen, auch bei jedem von uns irgendwo so ist, dass wir auch mit manchmal diejenigen sind, die durch die Gott aufruft. Kann das uns ermutigen, auch manchmal ein bisschen mutiger zu sein, aber auf der gleichen anderen Seite auch irgendwo wieder hörend?
Ja, ich glaube, dass es schon auch oft dieses Zugehen auf einen Menschen braucht. Da sind die Menschen ganz unterschiedlich. Die einen sind da einfach entscheidungsfreudiger, die auch sagen, ja, ich weiß, dass ich gemeint bin und ich möchte diesen Weg gehen. Andere brauchen da wirklich diese konkrete Ermutigung und diesen Zuspruch, der ihnen hilft, dann auch eine Entscheidung zu treffen. Ja, und dann vielleicht auch die beständige Begleitung, weiterzugehen, ja, und immer wieder auch rückfragen zu können, ja, also einfach diese Sicherheit, die ihnen im Letzten auch ein Mensch nicht geben kann, aber in meiner Aufgabe jetzt als Novizmeister oder all die anderen Mitbrüder, die auch mithelfen, ja, als geistliche Begleiter oder Beichtväter, haben diese Aufgabe, einfach hier Stütze zu sein, ja, und auch einfach konkret wirklich diesen Weg zu begleiten und hier einfach für Fragen zur Verfügung zu stehen. Das Ganze aber, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, im Gebet zu begleiten.
Sie sind ja einer von denjenigen in Heiligenkreuz, zu denen junge Menschen auch erst einmal geschickt werden, die auch Kontakt mit aufnehmen. Sie haben also inzwischen so einen etwas breiteren Überblick. Was haben Sie denn für einen Eindruck, was suchen die jungen Menschen heute, wenn sie jetzt zum Beispiel junge Männer, die bei Ihnen im Kloster zum Kloster auf Zeit kommen, mal zum Mitleben, mal so zum Reinschnuppern. Was ist deren Suche?
Ich denke schon, dass sie, und das ist auch einer der Prüfsteine für den heiligen Benedikt, dass sie wirklich eine echte Beziehung zu Gott suchen. Also die Suche nach Gott und das Fragen, auch sein Leben oder das Leben ganz auf Gott hin auszurichten. Ja? Dass das Ganze dann konkret in einer Gemeinschaft, wie zum Beispiel bei uns der Fall ist, ist auch sehr wichtig, ja, weil man erlebt diese Gemeinschaft von Brüdern, die gemeinsam diesen Weg gehen, die alle diese Gottsuche auch verbindet. Es ist sicherlich auch die Sehnsucht vielleicht, Gott zu begegnen in der Feier der Liturgie, in einer schönen Liturgie, auch in einem klösterlichen Rahmen, so wie es bei uns der Fall ist, wo man wirklich auch das Leben miteinander teilt, wo wir doch auch viele hier unter einem Dach gemeinsam leben und wo wirklich, wie es, glaube ich, Papst Benedikt auch mal gesagt hat, wo die jungen Leute heute oder auch weniger junge Leute wirklich das Große suchen und das Echte, das Authentische. Ich glaube, das ist wichtig, ja. Das ist immer eine Anfrage für uns dann, ja, auch authentisch zu leben, das zu leben, was man von uns auch, was die Kirche von uns als Mönche erwartet. Aber ich glaube, es wird vielleicht in Heiligenkreuz so ein bisschen auch spürbar, dass wir es ehrlich meinen und uns wirklich um ein authentisches Leben bemühen. Das bleibt immer ein Wagnis und eine Herausforderung.
Jetzt ist es so, dass viele junge Menschen ja überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwo in der Kirche überhaupt zu suchen und vielleicht schon gar nicht in einem Kloster. Vielleicht haben so manche eben diese Sehnsucht in sich nach etwas Größerem, etwas, was sie wirklich erfüllt. Und dann suchen sie eben oft in anderen Dingen, in wechselnden Beziehungen zum Beispiel oder eben in anderem. Wo sind solche Menschen dann ansprechbar überhaupt?
Naja, also wenn ich mal so meine Mitbrüder mir so betrachte, es gibt auch hier Menschen, wo man nie gedacht hätte, dass sie dann im letzten in diesen monastischen Weg gehen, ja, die also, wie man auch sagt, eine konkrete Bekehrung hinter sich haben und wo Gott Wege findet, diese Menschen doch zu finden, ja? Also dann ist es so, dass wir nicht auf Gott zugehen und ihn suchen, sondern dass Gott wirklich den allerersten Schritt macht und auf uns zugeht und auch auf ganz besondere und eigenartige Weise diese Menschen antrifft. Wir nutzen, also viele Menschen werden auf uns aufmerksam oder überhaupt aufmerksam auf so etwas wie ein Kloster durch das Internet. Die Internetpräsenz ist sicherlich eine wichtige Einrichtung hier, wo man doch irgendwie dann drüber stolpert, ja? Sei es gar nicht, dass man vielleicht bewusst etwas danach sucht, sondern irgendwie kommt man dann auf die Homepage von Heiligenkreuz und ja, es werden so die ersten Schritte gesetzt, ja? Zumindest wird man vielleicht irgendwie neugierig gemacht oder was machen die denn eigentlich so oder was machen Mönche heute so?
Das heißt, dass manchmal übers Internet dann, aber auch über Vorträge, haben Sie auch eine Präsenz zum Beispiel auf Jugendtreffen und so weiter?
Ja, es gibt natürlich auch junge Mitbürger, die zum Beispiel hier auf Jugendtreffen in Österreich gehen, auch Weltjugendtag, und wo sich dann einfach, und natürlich, das darf man nicht vergessen, dass die Hochschule, die wir hier in Heiligenkreuz haben, ein großer Multiplikator ist, ja, also wir sind doch wirklich sehr bekannt und von daher, ja, finden doch viele und ja, den Weg. Das Schöne ist, das möchte ich vielleicht auch ein bisschen dazu sagen, dass wir auch vielleicht manchmal mithelfen können, Berufungen zu vermitteln, ja, also das heißt, dass wir nicht nur an uns jetzt denken, sondern gerade durch die Hochschule, wo also viele studieren, wo auch andere Ordensgemeinschaften präsent sind, ja, einfach mithelfen können, dass jeder so diesen Weg finden kann, ja, weil man muss wirklich auch prüfen und schauen, es ist, glaube ich, nicht einfach jeder zum Zisterzienser berufen und es ist schön, wenn man dann auch irgendwie auf eigene Weise mithelfen kann, dass jemand dann seine Berufung erkennt und diesen ganz konkreten Weg dann finden kann.
Es geht also nicht darum, Nachwuchs zu rekrutieren, sozusagen bei dieser Begleitung und der Hilfe für junge Leute, ihre persönliche Berufung zu finden. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass sie versuchen, eben auch dort gegenwärtig und sichtbar, ansprechbar zu sein, wo eben junge Menschen sind zunächst mal.
Das schon, aber ich glaube, es ist wirklich hier ein das Übergewicht der Gnade, dass ihr uns auch beschenkt mit diesen Berufungen, weil wir haben jetzt irgendwie keinen Masterplan entwickelt, wie wir jetzt Berufungen finden können, ja? Das möchte ich schon sagen, sondern wir schöpfen auch die übernatürlichen Quellen aus, die dafür wichtig sind, seit einigen Jahren, also das sind jetzt, glaube ich, schon über 10 Jahre, vielleicht auch schon 15 Jahre, beten wir immer auf das Fest des heiligen Bernhard hin, großen Ordenspatron, eine Novene. Und Papst Benedikt hat bei seinem Besuch in Österreich und auch in Heiligenkreuz konkret dann davon gesprochen, dass das wirklich einer ist, der zu seinen Lebzeiten schon Berufungen geweckt hat. Und ich denke, wenn er jetzt am Thron der Gnade ist, multipliziert sich das Ganze nochmal. Ja? Und er ist wirklich ein großer Fürsprecher. Und wir haben wirklich das erfahren hier in Heiligenkreuz, durch dieses Novenengebet, dass wir speziell für Berufungen beten, aber eben nicht nur für uns, sondern für alle Klöster, für männliche und weibliche Ordensgemeinschaften, da zeigt sich irgendwie die Wirkung, ja?
Wir werden jetzt ein Musikstück hören, das in Heiligenkreuz aufgenommen wurde, ein adventlicher gregorianischer Gesang. Rorate Coeli de Super ist der Titel. Möchten Sie, Pater Rupert, etwas dazu sagen zu diesem gregorianischen Gesang?
Ja, also dieser Gesang Rorate Coeli de Super ist ein typischer adventlicher Gesang, dieses Rufen nach dem Messias, der doch kommen soll und den doch die Wolken herabregnen sollen auf diese Erde. Und wenn wir als Mönche diesen Gesang singen, dieses gregorianische Stück und die Menschen das hören, jetzt wir alle, dann dürfen wir wirklich auch im Herzen uns voll Sehnsucht nach diesem Messias ausstrecken und im Herzen beten, komm Emmanuel, das ist so dieser Duktus, glaube ich, der da in diesem Stück auch gut zum Ausdruck kommt.
junge Menschen für Gott, die Kunst, Menschen für Gott zu gewinnen, Erfahrungen eines Novizenmeisters. Das ist unsere Spiritualitätssendung heute zum Jahr des geweihten Lebens. Unser Gast ist Pater Rupert Fetsch. Er ist Novizenmeister in der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz. Das Musikstück, das wir eben gehört haben, es stimmte, es war tatsächlich der Titel Rorate Coeli de Super, aber eine Instrumentalfassung davon, den Gesang der Mönche aus Heiligenkreuz, wo das aufgenommen wurde, müssen wir uns in dem Fall noch dazu denken. Wir werden sie aber bei den weiteren Musikstücken dann auch wirklich tatsächlich singen hören. Pater Rupert, wir haben das, hören das von der Musik, auch die gregorianischen Gesänge, die Stundenliturgie, das Ordensgewand, das Leben als Zisterziensermönch ist ja eine uralte Lebensform. Was glauben Sie, was spricht junge Leute an dieser uralten Lebensform an heute?
Ja, ich glaube, wir haben diese Regel des heiligen Benedikt als Grundlage neben dem Evangelium. Das ist in dem Fall, ich meine, es gibt eine Fülle an Möglichkeiten, das Ordensleben zu leben. Ja, aber es ist bei uns sicherlich wie damals zu Zeiten des heiligen Benedikt oder dann später auch zu Zeiten des heiligen Bernhard, wirklich dieses geordnete Leben in diesem Rhythmus von Gebet, Arbeit und geistlicher Lesung. Ein Leben, das man auch in Gemeinschaft führt, wo man auch einander Stütze ist und wo man wirklich auch lernt, in diese Schule des Herrndienstes, ja, des Dienstes vor Gott und auch für die Menschen und auch in diese Schule der Liebe zu gehen. Ja, also es ist wirklich auch das Kloster eine Möglichkeit oder eine konkrete Form, Barmherzigkeit und Liebe konkret werden zu lassen, zu üben und wirklich auch durch dieses beständige Gebet, ja, Gott zu loben, zu preisen, aber auch für die Menschen da zu sein, durch das Gebet, aber auch durch Formen der Seelsorge, wie wir sie auch pflegen. Ja, wir sind ja auch in Österreich gerade auch mit der Pfarrseelsorge durch die Geschichte verbunden und so ist es immer auch ein Auftrag für die Menschen und sie mitzunehmen zu Gott. Ja? Also ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Sendung als Ganze auch erkennt.
Wenn jetzt in einem jungen Mann der Gedanke reift, er könne zum Ordensleben berufen sein als Zisterzienser in Heiligenkreuz, was erwartet ihn dann so als Weg?
Also normalerweise ist es so, dass man zuerst Kloster auf Zeit macht, ja, ein paar Besuche in Heiligenkreuz, also Kloster auf Zeit ist meistens so eine Woche, das ist meistens so für den ersten Besuch genug, wo jemand einfach das Kloster kennenlernen kann, beim Gebet, also so diese gemeinschaftlichen Dinge auch mit uns teilen, das gemeinschaftliche Leben, auch einen Mitbruder an die Seite bekommt, wir nennen ihn Schutzengel, der ihm dann hilft, dass er da durchkommt, sich mit den Chorbüchern, also mit dem Brevier zurechtfindet und weiß, wo er hingehen muss. Klöster sind ja bekanntlich Orte, wo man sich auch gut verlaufen kann, ja, dass man den Weg auch vom Zimmer dann zur Kirche findet und so weiter. Und das ist meistens so der erste Einstieg, dass jemand einfach Interesse hat am geistlichen Leben und schaut, wie das jetzt konkret ausschaut. Und es ist dann oft so, dass jemand dann noch ein zweites oder ein drittes Mal kommt und irgendwie merken wir dann auch schon oft, da ist irgendwie sowas wie Berufung da, ja. Da ist mehr als nur Interesse da, sondern da ist jemand, ist auch eine Sehnsucht da. Und es sind dann hier die Verantwortlichen, das ist dann der Herr Abt, aber auch unser Pater Breer und meine Wenigkeit. Wir sprechen dann auch mal miteinander und schauen, du, ich glaube, da ist irgendwie, könnte eine Berufung da sein, ja. Und meistens kommt derjenige dann auch auf uns zu und fragt, ja, kann ich einmal mit ihnen sprechen, ein Gespräch führen, ja, und das tun wir dann auch. Und dann entscheidet unser Abt, ob jemand Kandidat werden kann, ja. Das ist dann so der erste Einstieg, die erste verbindliche Reform, ja. Und als Kandidat lebt man dann hier auch im Kloster schon mit. Die Kandidatur dauert meistens so also ein Jahr, kann man sagen, kann auch mal ein bisschen kürzer sein, je nachdem, ob jemand schon über mehrere Jahre kommt. Es gibt ja auch Menschen, die guten Kontakt zu Heiligenkreuz schon haben über viele Jahre und dann irgendwann einmal der Punkt da ist, wo sie sagen, jetzt möchte ich aber irgendwie doch eintreten. Ja, kenne ich Heiligenkreuz schon so lang und habe so lange gewartet, jetzt ist irgendwie die Zeit reif, dann auch einen konkreten Schritt zu tun. Und diese Kandidatur dient dazu, einfach noch einmal das zu prüfen und zu schauen, wie ist das, wenn ich wirklich auch am Stück hier im Kloster bin. Und die Kandidatur dient dann dazu, abzuklären und zu schauen, kann ich diesen nächsten Schritt machen? Und der nächste Schritt wäre dann das Noviziat, also der konkrete Eintritt ins Kloster.
Das ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Einkleidung, mit der dann das Noviziat beginnt. Dann bekommt man dann das Ordensgewand?
Genau, man bekommt das Ordensgewand, das Gewand der Novizen. Das unterscheidet sich von den Professmönchen ein bisschen äußerlich durch das Kapulier, das bei den Novizen, also dieses Schultergewand, das weiß ist bei den Novizen, und bei uns, bei den Professmönchen, ist das schwarz. Und man bekommt auch einen Ordensnamen. Das heißt, es wird auch hier ein konkreter Schritt gesetzt, ein Neubeginn. Man bekommt einen Ordensnamen und der begleitet einen dann durch das ganze Leben und damit auch einen Ordenspatron sozusagen, ja, der also diese Schritte auf diesem klösterlichen Weg ganz, ja, hoffentlich auch fürsprechend und väterlich begleiten darf.
Ist das ungewöhnlich, dass Sie dann der Name dann nochmal geändert wird, oder ist das durchaus auch üblich im Mönch, bei Mönchsorden?
Ich denke, dass es eine gute Tradition ist, dass man den Taufnamen, den man ja behält quasi, den gibt man jetzt nicht einfach ab, aber man bekommt dann wirklich für dieses neue Leben auch einen neuen Namen, der in Rücksprache mit dem Herrn Abt gewählt wird. Das heißt, man unterbreitet dem Herrn Abt drei Namensvorschläge von Heiligen, ja, die einem etwas bedeuten. Das können Ordensheilige sein, das können andere Heilige sein, ja, die einem vielleicht auch durch die Heimat verbunden sind oder durch einfach den konkreten Berufungsweg. Und der Abt wählt dann einen dieser Namen aus und den erfährt man dann eben bei der Einkleidung erst. Ja, also das ist schon eine gewisse Überraschung auch.
Dass die noch bleibt. Ja. Und im Noviziat, was erwartet dann den jungen Novizen?
Ja, das Noviziat ist so etwas wie die erste Klasse, könnte man sagen, in der Schule. Also eine Einführung, eine grundlegende Einführung in das gesamte Ordensleben, auch in die verschiedenen Facetten, die das Ordensleben auch kennzeichnet. Man hat im Noviziat, um das zu vermitteln, auch konkret Noviziatsunterricht. Das ist bei uns immer am Vormittag, wo man verschiedene Fächer auch hat, durch die man dann auch eingeführt wird. Das ist also zunächst einmal natürlich auch die Auslegung der Regel des Heiligen Benedikt. Es ist die Ordensgeschichte, es ist die Spiritualitätsgeschichte, also auch des Ordens. Es ist auch die kirchenrechtliche Seite mit dabei, es ist die gesangliche Seite mit dabei. Es ist vor allem auch der Blick auf den Heiligen Bernhard, jetzt speziell bei uns, dem großen Ordensvater des Anfangs. Ja, aber der Unterricht, ich meine, es ist ein zentraler Punkt, aber es ist einfach auch so, das klösterliche Leben ist auch von vornherein schon eine Schule, wo man wirklich auch so in diesem Umgang miteinander vieles lernt, ja, und auch manche, ja, vielleicht auch manches Schwierige erfährt, ja.
Ein Weg, also gemeinsam, stelle ich mir vor, auch relativ eng. Wie ist das? Gibt es dann Voraussetzungen dafür, dass aus dem Novizen dann auch ein Professmönch wird?
Ja, also dieses eine Jahr, wir haben jetzt das Noviziat von einem Jahr, dient eben dazu, das zu prüfen, ja, von verschiedenen Seiten her. Der Novize prüft sich selbst, die für die Ausbildung Verantwortlichen prüfen das. Der Abt schaut auch mit seinen väterlichen Augen da drauf natürlich. Und es ist einfach auch die Frage, ist das mein Weg? Ja, ich denke, klärt sich in diesem einen Jahr nicht alles, aber doch sehr viel. Und dann bleiben ja noch weitere, wenigstens 3 Jahre während der zeitlichen Profess, bis man dann die feierliche Profess ablegt, also die ewigen Gelübde, die einen dann für immer bis zum Tod auch binden. Aber dieses eine Jahr ist, glaube ich, wirklich auch eine Möglichkeit zu fragen und zu prüfen. Und ich glaube, dass, also so ist meine Erfahrung, am Ende dieses Jahres zeigt sich schon, wohin der Weg führt. Ja? Es gibt nur da 2 Möglichkeiten. Entweder man macht dann die Profess, ja, oder man entscheidet sich dann, das Kloster wieder zu verlassen. Und es ist auch so, dass natürlich auch der Konvent dazu befragt wird. Ja? Also im Laufe des Noviziates stellt dann der Novize auch ein Ansuchen um Aufnahme oder um Zulassung zur Profess, so muss man sagen. Und darüber entscheidet dann auch der Konvent, ja, unter Anleitung des Abtes auch, ja, der als erster sozusagen sein Ja dann dazu sagt. Und dann stimmt auch der Konvent darüber ab, ja, ob derjenige zugelassen wird oder nicht. Ich meine, auch der Novizenmeister ist damit eingebunden in diesen Entscheidungsprozess natürlich, weil auch der dann ein entsprechendes Votum abzugeben hat, ja, wie er das sieht. Aber auch die Mitbürger, die gerade auch hier in der klösterlichen Gemeinschaft vor Ort bei uns im Haus sind, wir sind ja doch eine Gemeinschaft, die noch mehr als das Kloster selbst ist, weil wir ja auch noch die Pfarrseelsorge haben. Und die Mitbürger gehören natürlich auch dazu, ja, auch wenn sie jetzt außerhalb des Klosters leben. Und sie entscheiden natürlich dann auch mit. Und so ist es wichtig, auch auf die Erfahrungen dann des Novizenmeisters oder derjenigen sich verlassen zu können, die ganz konkret mit in dieser engen Verbindung auch mit den Novizen dann leben.
Sie als Novizenmeister begleiten eben diese Kandidaten und Novizen eng. Was ist Ihnen in dieser Zeit wichtig, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, Menschen für Gott gewinnen? Was ist Ihnen in dieser Novizenzeit besonders wichtig? Was sollen die jungen Männer, egal ob sie sich hinterher für den Orden entscheiden und die Gemeinschaft sich auch für sie entscheidet, oder ob sie dann hinterher den Orden wieder verlassen, was sollen die da mitnehmen?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie einfach lernen, egal wie sie sich dann entscheiden, ja, in einer christlichen Verantwortung auch das Leben ganz auf Gott auszurichten. Ja. Sollte der Weg dann auch in die Familie führen, ja, in Ehe und Familie, dann ist es auch wichtig, immer wieder den Blick doch auf Gott zu richten, Christus vor Augen zu haben, ja, das Leben für ihn zu wagen und zu versuchen, wirklich auch treu diesen Weg zu gehen. Ja. Egal, wie er dann auch konkret ausschauen möchte, aber ich glaube, dass es gut ist, wirklich auch diese Treue zum Glauben zu lernen, ja, im Glauben zu wachsen. Ja. Und der heilige Benedikt gibt uns da verschiedenste Werkzeuge auch an die Hand, ja, die wir gebrauchen können. Ja. Und eines dieser Werkzeuge, das steht in dieser Auflistung ganz am Ende, aber das ist vielleicht eines der wichtigsten oder das Wichtigste, neben der Liebe zu Gott und zum Nächsten, die auch konkret hier angesprochen wird, es ist an der Barmherzigkeit Gottes niemals zu verzweifeln. Wir haben jetzt das heilige Jahr der Barmherzigkeit, wo wir wirklich auf Gott als den Barmherzigen schauen sollen und diese Eigenschaften und wo wir darauf vertrauen dürfen, dass wir trotz menschlichem Scheitern, was es immer gibt, ja, wirklich auch, wenn wir uns immer wieder neu auf ihn ausrichten, auf diese Barmherzigkeit hoffen dürfen, ja, und gerade auch daraus leben. Und dieser Gedanke an die Barmherzigkeit Gottes steht auch bei uns immer am Beginn des Ordenslebens und bei jedem weiteren Schritt, weil wir hier nämlich durch den Abt gefragt werden, was begehrst du, was begehrt ihr? Und die Antwort auf diese Frage des Abtes heißt dann die Barmherzigkeit Gottes und auch des Ordens, sprich der Mitbürger, die dann denjenigen in die Gemeinschaft aufnehmen oder die ihn auch zur Profess dann führen.
Zum Jahr des geweihten Lebens, die Kunst, Menschen für Gott zu gewinnen, Erfahrungen eines Novizenmeisters, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung. Unser Gast ist Pater Rupert Fetsch, Novizenmeister in der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz. Und aus Heiligenkreuz hören wir nun die Schola mit einem gregorianischen Gesang. Und das war er jetzt, der gregorianische adventliche Gesang Rorate Coeli Deo Super Tauet, ihr Himmel von oben, denjenigen, den wir erwarten, ersehnen. Wir sprechen heute über das Thema Menschen für Gott gewinnen, Erfahrungen eines Novizenmeisters. Pater Rupert, wenn Sie jetzt einen Blick auf Ihre Novizen richten, also Ihre 8 Novizen, die Sie derzeit in Heiligenkreuz haben und auch vielleicht auf Ihre jungen Professmönche, die jungen Männer, die Sie begleiten in den Orden. Gibt es da eigentlich den typischen Weg sozusagen in den Orden oder ist das bei jedem wirklich völlig unterschiedlich?
Ja, also ich glaube, so diesen ganz typischen Weg gibt es heute nicht unbedingt mehr. Es wir erleben es auch zunehmend, dass also Menschen kommen, die schon auch Berufserfahrung haben, die auch hier schon ein Stück dann in der Welt als Christen gelebt haben. Das ist auch gut so, ja, weil ich glaube, dass man diese Erfahrungen, die man außerhalb sammelt, dann auch gut im Kloster brauchen kann. Und es ist nicht hinderlich, wenn man schon ein gewisses Alter hat. Ja, also meistens ist der Weg jetzt nicht mehr direkt, wie es früher oft der Fall war, von der Matura bzw. dem Abitur gleich ins Kloster dann, ja, sondern es ist meistens ein Weg, der schon vielleicht eine Station erreicht hat und wo man dann weiterschaut. Ja, und das kann man sagen, dass wenn ich jetzt die jetzigen Novizen anschaue, dann haben wir welche, die haben, also es haben eigentlich alle schon auch eine gewisse Berufserfahrung jetzt hinter sich oder sie haben schon auch studiert in dem Sinne, ja, das meine ich auch damit, und haben sich dann, ja, vielleicht auch nach einem Ringen natürlich für diesen Weg entschieden, ja, und man wird dann schauen, wie es weitergeht, ja.
Das heißt, bei jedem völlig unterschiedlich, wenn Sie jetzt so den Kontext betrachten, aus dem die jungen Leute heute kommen, ist das dann eher so der klassische katholische Familienhintergrund meistens oder auch nicht mal mehr unbedingt das?
Ja, also ich meine jetzt bei unseren Novizen, wenn ich mir das schon so anschaue, ist es meistens, ja, nicht immer so, dass es schon auch ein familiärer Hintergrund ist, wo der Glaube wenigstens eine Rolle spielt, sagen wir mal so, ja. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass dann derjenige Mitbruder dann diesen Weg unbedingt auch dann gegangen sein muss, ja. Es gibt auch manche Umwege, aber es ist gerade auch die Erfahrung, die wir machen, eigentlich schon eher noch so. Das mag jetzt aber vielleicht auch mit Heiligenkreuz zusammenhängen, das kann schon sein. Ich denke mir, dass es vielleicht bei anderen Ordensgemeinschaften vielleicht ein bisschen anders ist, ja.
Also, dass da doch noch die Leute von weiter her kommen.
Ja.
Aber die meisten sind doch, stammen aus Familien, wo sie den gelebten katholischen Glauben eben schon in der Familie mitbekommen haben.
Genau. Mhm. Oder wenn das nicht der Fall war, dann aber doch durch, ja, auf eigenen Wegen zum Glauben gekommen sind, ja, und es ist dann schon eine Entscheidung, wenn sie bei uns eintreten, aus einem tiefen Glauben heraus.
Ja. Pater Rupert, wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Meier, die uns aus Schneitach anruft. Grüß Sie, Frau Meier.
Hallo, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar, gibt es die Möglichkeit für Menschen, die schon einfach in einem weltlichen Leben gebunden sind, dieses weltliche Leben mit einem katholischen Orden zu kombinieren?
Unter Umständen ja, aber das muss man dann genau anschauen. Können Sie es noch ein bisschen konkretisieren? Weil
also das ist jemand, der hat einfach schon eine Familie.
Ja.
Und würde einfach das kombinieren mit einem weltlichen Orden. Also da sind Kinder da.
Aha. Ja, es ist natürlich, es gibt sicherlich auch, also für unsere Gemeinschaft wäre das schwierig, ja.
Mhm.
Weil wir natürlich, es gibt aber andere Formen des geweihten Lebens, wo man das sicherlich leichter tun kann.
Ja, weil, gibt es da Verzeichnisse?
Vielleicht kann sich derjenige auch an Berufe der Kirche oder so wenden,
mhm,
ja, die Diözesaneneinrichtungen, die da auch keine Hilfestellung leisten. Und es gibt wirklich eine ganze Bandbreite an Formen auch des geweihten Lebens, ja.
Mhm. Okay, also,
aber
danke schön.
Pater Rupert, noch zur Präzisierung, wenn jemand schon verheiratet ist, geht das dann auch?
Naja, wenn jemand verwitwet ist, ja, er muss natürlich frei sein, ist klar, ja. Also wir hatten so einen Fall schon mal, aber das war vor meiner Zeit, da hat die Ehefrau dann auch zugestimmt, aber das sind dann wirklich ganz Sonderfälle und nicht die Regel, ja. Also man muss schon frei sein, ja.
Mhm.
Also weil wir ja hier auch wirklich zum Ordensleben gehört immer auch die Ehelosigkeit, ja. Und wenn man schon gebunden war, ja, dann ist das natürlich schwierig, ja. Weil man natürlich auch schauen muss, dass die Kinder versorgt sind und alles. Also es, ja.
Es gibt ja dann aber auch wieder die geistlichen Gemeinschaften, in denen man auch dann gemeinschaftliches Leben führen kann, ohne jetzt speziell das gottgeweihte Leben zu haben, gerade auch wenn man vielleicht genau. noch in einer Ehe gebunden ist und so. Hm.
Ja, es gibt auch oft die Einrichtungen also eines dritten Ordens, das sind dann die franziskanischen Gemeinschaften zum Beispiel, oder eben auch in Form sich eine Gemeinschaft durch die Oblation, ne, sich dieser Gemeinschaft anzuschließen.
Das die ist dann Oblaten, noch, die dann ja. einem direkt einem Kloster auch zugeordnet sind.
Wirklich. Genau, das sind dann Säkularoblaten, die in der Welt leben, die aber doch auch durch ein geistliches Band verbunden sind mit dem Kloster und auch an dem klösterlichen Leben so Anteil haben.
Nachdem die Zahl auch von Scheidungen in den letzten Jahrzehnten ja stark zugenommen hat, ist es dann so, dass, wie ist da Ihre Erfahrung, kommen dann auch immer wieder auch Männer, die sagen, wir haben eigentlich eine gescheiterte Ehe hinter uns, ich war damals noch gar nicht wirklich gläubig und jetzt spüre ich, eigentlich wäre mein wirklicher Weg gewesen im Kloster als Mönch. Gibt es so etwas? Wie gehen Sie dann damit um?
Also haben wir eigentlich weniger so, diese Anfragen, weil wir schauen schon auch, also ich meine, man muss dann schauen, wenn jemand einfach ein gewisses Alter schon hat, ja, dann muss man wirklich ganz konkret schauen, ob der noch in der Lage ist, sich auf etwas Neues einzulassen, ja, und das muss man in unserer Form der Nachfolge sicherlich ganz besonders auch, ja, weil es ist kein einfaches Leben, ja, und hier muss man dann, also mir ist jetzt noch nicht so ein Fall, klingt jetzt so so abstrakt untergekommen, ja. Aber man muss schon schauen, ja, ich würde sagen mal so sagen, bis 40 ist es eigentlich, ist ein Mensch doch noch formbar, ja, und dann ist es oft schon, es gibt auch Ausnahmen, und bei uns sind es aber eigentlich eher Menschen, die also eher allein gelebt haben, ja. So ist jetzt unsere Erfahrung, also oder meine jetzt. Ne? So.
Ja. Sie haben eben gesagt, viele von Ihren Novizen und Jugendmönchen kommen doch eher aus einem klassischen katholischen Familienkontext. Nicht alle, aber doch einfach viele. Das heißt, das scheint ja immer noch so der Boden zu sein, der zunächst einmal auch ein fruchtbarer Boden auch für geistliche Berufungen sein kann. Wie ist das denn mit dem kirchlichen Kontext, aus dem die jungen Leute kommen? Gibt es da auch so etwas wie einen fruchtbaren Boden in Gemeinde zum Beispiel oder auch in Gemeinschaften oder Ähnlichem?
Ja, oft ist es schon so, dass sie auch in der Heimatpfarrei oder so engagiert waren und damit eingebunden waren und auch oder auch eben wie in meinem Falle, dass man auch schon einen geistlichen Weg geht, ein Stück, ja, Priesterseminar oder auch eine andere Gemeinschaft, ja, und sich dann noch einmal orientiert, neu orientiert und diese Zeit auch der Entscheidung nutzt und dann weitergeht. Also ich denke, das ist, wir haben das schon auch so, das ist auch ganz unterschiedlich, ja, aber meistens ist es die Familie und auch doch das Umfeld, das einen dann trägt, und sagen wir mal so, den Boden bereitet, ja. Aber das Ganze führt dann ja noch weiter im Letzten, ja. Also es ist dann schon nochmal ein eigener Sprung, den man dann machen muss und wagen muss, um ins Kloster zu gehen.
Meistens ist es ja so, dass gerade dann im Jugendalter dann der Glaube aus dem Elternhaus nochmal in Frage gestellt wird oder doch nochmal eine eigene innere Prüfung durchläuft.
Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass es jetzt auch Menschen sind, die dann schon gereifter sind, ja, die dann auch vielleicht den Glauben auch neu geschenkt bekommen haben, ja, nach dieser Durchstrecke oder dieser Zeit der Distanzierung, dann wieder neu zum Glauben gefunden haben und dann wirklich aus einem tiefen und auch aus dem Geschenk des Glaubens heraus dann diesen konkreten Schritt setzen, indem sie sagen, ja, ich glaube da irgendwie diesen Ruf zu hören und ich möchte dann auch weitergehen.
Sicher ermutigend für viele Eltern, die in gewissen Phasen dann wirklich sich große Sorgen machen um ihre Kinder, ja. Wenn die dann erstmal so auf Abstand gehen, aber ja. Dann bestimmt auch der Ruf an uns, dann im Gebet nicht nachzulassen.
Ich denke, dass hier wirklich das Gebet sehr viel bewirken kann. Und wir sehen dann die Früchte oft nicht sofort und erst viele Jahre später, aber dieses Gebet wird immer bei Gott ankommen, ja, und Gott wird wirklich auch den Menschen führen, ja, und es gibt auch, wenn man in die Biografien der Heiligen schaut, ne, denken wir an die heilige Theresia Benedikta von Kreuz, Edith Stein, ja, die auch zuerst wirklich auch ganz bewusst, ich meine, in dem Fall war es der Glaube einer jüdischen Familie, ja, aber durch Distanzierung vom Glauben den christlichen Glauben dann neu geschenkt bekommen hat, ja. Also ich denke, man macht sich als Eltern natürlich große Sorgen, wenn man selber auch tiefgläubig ist, ja, was aus den Kindern wird, ja. Aber ich denke, man muss hier wirklich dieses Vertrauen haben und an der Barmherzigkeit Gottes, ich sage es jetzt nochmal, niemals verzweifeln.
Pater Rupert, ich weiß nicht, wie Sie persönlich es erleben. Eine ältere Ordensfrau hat mir mal gesagt, ihre Erfahrung mit dem jungen Nachwuchs in ihrem damals Franziskanerinnenorden. Sie sagte, die jungen Leute sind heute weniger belastbar. Man hat das Gefühl, sie sind vielleicht schnell zu begeistern, wenn man ihnen ein gutes Jugendangebot macht. Man spürt regelrecht den geistlichen Hunger, den die jungen Leute mitbringen. Aber wenn sie dann im Orden sind, dann halten sie bei Schwierigkeiten viel weniger gut durch, als das früher der Fall war. Also sie war eine ältere Ordensfrau und sie sagte, früher hat man uns in den Orden dann aufgenommen und dann haben wir die Ausbildung durchlaufen und dann hat man uns irgendwo hingeschickt und wir haben eine Verantwortung übernommen und das lief. Während heute, sagte sie, hat sie das Gefühl, dass Belastungen im Alltag, auch Krisenzeiten den jungen Leuten viel mehr zusetzen. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, ich könnte das auch bestätigen. Ich denke, es ist auch die Erfahrung, wenn wir jetzt nicht nur ins Kloster schauen, sondern auch in die Gesellschaft blicken, dass hier auch viele Beziehungen einfach in die Brüche gehen, weil die Menschen nicht bereit sind, etwas auszuhalten, ja, oder sagen wir es anders, weil sie irgendwie nicht so die Kraft haben, auch manche Durststrecken durchzugehen und dann eher sagen, okay, dann brechen wir es ab, ja, oder geht unsere Beziehung halt auseinander oder ich gehe dann wieder, ja. Also so dieser lange Atem und dieses im Vertrauen auf Gott durchzuhalten, ja, auch sich manchmal durchzubeißen, das ist vielleicht heute wirklich weniger da als früher. Und da ist es dann, glaube ich, sehr wichtig, dass man einfach an der Seite steht. Ja, dass man diesen, bei uns jetzt konkret den Novizen oder auch den zeitlichen Professen, zur Seite steht. Dass man sie begleitet, dass man sie ermutigt. Ja, ich meine, wenn ich an meine ersten Schritte denke, war ich auch oft leicht entmutigt, ja, und da hatte ich wirklich auch einen guten Novizmeister, der mir dann immer wieder gesagt hat, ja, schauen Sie doch und so weiter. Und man muss so seine Erfahrungen machen und ich denke, wenn man wirklich erfährt, dass Gott einen trägt, ja, und dass diese Zeiten der Prüfung nicht die schlechtesten Zeiten sind, ja, oder Zeiten der Krise, sondern einen wirklich auch weiterbringen, auch im geistlichen Leben weiterbringen, dann ist es eigentlich etwas, was man als etwas Positives erkennen muss. Ja? Aber dazu braucht es auch eine Hilfe.
Ja? Eine gute Begleitung, ja, auch über den Anfang hinaus, den ersten. Das heißt aber dann, Pater Rupert, Menschen für Gott zu gewinnen, das ist dann eigentlich ein Weg, der nie aufhört. Wir sind also nie ganz endgültig gewonnen. Wir müssen uns auch immer weiter auf dem Weg bewegen und immer weiter wieder gewinnen lassen.
Ich denke ja, es ist ja dann auch mit der feierlichen Professur oder gar mit der Priesterweihe der Weg nicht zu Ende, ja, sondern es geht da eigentlich erst richtig los. Und es ist wichtig für alle, die hier das gottgeweihte Leben als Berufungsform leben, dass man auch wirklich auch diese geistliche Begleitung pflegt, ja, dass man auch wirklich einen Menschen hat, der einen begleitet und führt und der einem wirklich hilft, diesen Weg zu Gott weiterzugehen. Und das ist etwas, was auch nicht nur die Jugend betrifft, sondern dann im Grunde alle, die in dieser Form der Christusnachfolge stehen.
Zum Jahr des geweihten Lebens, die Kunst, Menschen für Gott zu gewinnen, Erfahrungen eines Novizenmeisters, das war das Thema in dieser Sendung mit Pater Rupert Fetsch, Novizenmeister in der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz bei Wien. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Pater Rupert, für diese Sendung, diese
Spiritualitätssendung. Ich bedanke mich auch herzlich.
Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören, auch allen unseren Hörerinnen und Hörern von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol danke ich, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Adventsnachmittag. Ich verabschiede mich von Ihnen. Gabi Fröhlich ist mein Name und ich möchte Pater Robert Fetsch am Ende bitten, uns noch seinen priesterlichen Segen mitzugeben. Und wir möchten da auch ganz besonders all diejenigen jungen Männer und Frauen mit einschließen, die sich auf dem Weg in ein geweihtes Leben gemacht haben, die jetzt im Noviziat sind. Und ja, dass wir sie da im Gebet und auch mit diesem Segen auch besonders begleiten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen eine weiterhin gesegnete und gnadenreiche Adventszeit in der Vorbereitung auf Weihnachten. Und in diesen Segen, wie Sie gesagt haben, Frau Fröhlich, möchte ich wirklich auch alle mit einschließen, die nach ihrer Berufung fragen, die fragen, was ist mein Weg von Gott her und wie kann ich ihm am besten dienen? Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter des göttlichen Wortes und der Mutter der Barmherzigkeit, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, des heiligen Benedikt und des heiligen Bernhard und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.